als Malerin. Ich wollte nicht so in eine Schubladen reingesteckt, ja, Frau, fraulich, fröhlich und harmonische. Dann habe ich eine Reihe von Kakerlake, Autoscooter-Garage, die Selbstmord war auch gerade auch in diesem Moment. Und ich habe mir immer gedacht, meine Malerei ist einfach erstmal von einem Mensch gemalt.
Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Wir haben eine kleine Winterpause gemacht und melden uns nun zurück. Unser erster Gast im neuen Jahr ist eine Gästin, nämlich die Schweizerin Valerie Favre. Als Professorin für Malerei an der UdK in Berlin erzieht sie die Künstler von morgen. Darüber hinaus ist sie selber eine international erfolgreiche Malerin. In einer ihrer bekanntesten Arbeiten befasst sie sich mit 120 unterschiedlichen Arten, sich umzubringen. Darauf würde man nicht kommen, wenn man der lebhaften, engagierten und selbstironischen Favre so zuhört. Ob sie eine strenge Lehrerin ist und was man braucht, um bei ihr studieren zu können, das erzählt uns Favre in der 39. Folge von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Valerie Favre. Du bist Schweizerin, aber weder verschwägert noch verwandt mit dem Borussia Dortmund-Trainer Lucien Favre, wie ich annehme?
Eigentlich nicht. Wir haben nicht sehr viel zu tun miteinander, obwohl tatsächlich haben wir den gleichen Nachname. Aber mein Nachname ist sehr Klassik in der Schweiz, wie Schmidt in Deutschland oder Richter oder so. Ah. Es ist ein sehr so normaler Nachname. Ja.
Valerie, du bist Malerin und seit 2006 Professorin an der Universität der Künste hier in Berlin. In der Quarantänezeit hast du für deine Studierenden einen Instagram-Account eingerichtet. Erzählst du uns davon?
Ja, eigentlich kam diese Möglichkeit von ein paar Studierenden, die haben sich so sehr beschäftigt mit Instagram allgemeine und wir haben gedacht, das vielleicht eine aktive Klasse zu bauen, weil wir, wie gesagt, war alles geschlossen und für die Malerei, es war besonders kompliziert, weil man braucht Dasein, also mit dem Arbeit und so und die Instagram Lösung war eine Zwischendurchlösung, bevor wir wieder miteinander reden können vor der Arbeit. Und auch diese Instagram meines Klasse war sehr aktiv, weil je Studierende haben die sich eine Tage gehabt, eine Fokus über den Arbeit, Diskussion, Dialoge und so. Und das war so, fand ich selbst sehr, sehr spannend. Also, das ist so passiert. Ich versuche mit der Klasse auch seit Jahren so offenen Diskussionen und nicht fokussiert über den Ego des Studierenden, die sowieso groß haben, weil sonst schaffst du nie in den Kunsthochschule reinzukommen ohne Ego.
Ist das so, ja?
Ja, also das ist nur Logik mit dieser Kunst. Aber dann habe ich den Kursus ein bisschen geschieben bei der Idee des Dialogs. Dialog mit dem anderen, Dialog mit anderer Kunstarbeit und nicht nur über seine eigene zu sprechen. Und das hilft viel, habe ich das Gefühl, weil sie sich miteinander so reflektiert und thematisieren mit anderen Themen. Und das natürlich am Ende, das Feld geht's reicher mit vielen anderen Ideen, die am Anfang vielleicht tatsächlich nicht da waren. Das heißt Zirkus, wie ich das lange her genannt habe. Und diese Instagram war irgendwie ja auch eine Weiterentwicklung für das.
Also mal abgesehen davon, dass natürlich die sozialen Medien in Corona-Zeiten für viele kriegsentscheidend waren. Wie stehst du zu diesen Plattformen? Findest du, dass sie die Kunst bereichern oder sogar vielleicht ein Stück weit voranbringen können?
Ach, ich würde eine Doppelantwort, weil ich bin sehr unsicher über dieses Ganze, weil ich komme von einer alten Welt. Ich bin trotzdem nicht mehr so jung und so weiter. Für diese ganze Social Things, ich finde tatsächlich sehr, sehr gut. Das kann schneller, weiter, mehr Menschen erreichen, aufmerksam machen über seine eigene Arbeit und so weiter. Aber die Rechnung könnte ein bisschen teuer sein, weil meistens denn inhaltlich ist für mich sehr dünn. Man steckt nur in den Hülle mehr Effort, mehr Gedanken. Aber was passiert in denn? Was ein Kunstarbeit, ein Kunstwerk kann tragen? Das ist tatsächlich ein bisschen dünner geworden. Das ist ein bisschen böse gesagt, aber grundsätzlich, ich erinnere mich, wenn ich angefangen habe in den 80er Jahren in Paris, das war nur ein Telefon, der steht am Büro. Das war keine Handy damals, keine Internet, das alles nicht. Und wir haben trotzdem geschafft. Das ist dann.
Du bist ja, wie gesagt, in der Schweiz geboren und genau, bist dann nach einer Theaterausbildung nach Paris gezogen.
Nein, ich habe keine Ausbildung. Die Theater war einfach ein Unfall, eine Zwischendurchpause oder eine Erfahrung, die ich das Glück gehabt habe, das zu erleben. Grundsätzlich wollte ich immer in den Malerin werden. Also wenn du sehr jung bist, du hast das noch nicht sehr klar. Außerdem, ich habe nie studiert und das war für mich so, der Theater war einfach eine Art von
Sprungbrett.
Ja, genau. So. Mhm. Oder zu lernen in der Soziale, in der Raumlichkeit mit viele mehr Mensch zu tun, miteinander zu tun. Mhm. Und die Entwicklung auch in Räumlichkeit, das habe ich viel gelernt.
Ja, denn es heißt oft über dich in Interviews, dass dein Werdegang ungewöhnlich war. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich passe nicht sehr in viele Modelle ein. Es ist das schon, ich sehe das auch später als Professur, danach, also wenn ich Professur angeladen war, also in der UdK, das war so verrückt, weil ich passt auch in diese Professur auch nicht in viele Modelle ein. Aber ein anderes, ich bringe auch was, das Besonderes ist, das weiß ich. Also es muss man das akzeptieren. Ich passe nicht ganz wie normal, aber andere Seite, ich gebe für die Studierenden, was die vielleicht mit anderen Professoren nicht. Und ich hoffe, die bekommen ein Gleichgewicht zwischen Besuchen anderer Klasse und nicht nur meine und so weiter. Aber zurück zu mir, ja, ich habe so eine sehr spezielle Biografie sozusagen. Passt nicht ganz für eine normale Künstler. Obwohl, wenn man sieht, auch Biografie von vielen Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Künstlerinnen, Künstler, sie sind nicht immer aus einer Kunsthochschule erfolgreich, mit Diplome raus und so weiter.
Ja. Ja, wenn, dann ist es da nicht stromlinienförmig in der Kunst, ja, sondern auf verschiedenen verschlungenen Wegen.
Ja, genau.
Du hast jedenfalls auch als Malerin sehr großen Erfolg mit sehr abgründigen Bildern oder auch mit sehr abgründigen Bildern. Da ist zum Beispiel dein großer Zyklus Selbstmord. Ich glaube 120 kleinformatige Arbeiten zwischen 2003 und 2013 entstanden. Die zeigen Wege, wie man sich selber töten kann. Erhängen, erschießen, ersticken mit einer Plastiktüte. Wie viele unterschiedliche Arten zeigst du da?
Also am Anfang habe ich tatsächlich wie eine Grammatik gemalt, ohne Rot. Ich wollte nicht der Ebene des Grausamhaft, des Selbstmords zu entwickeln, sondern die Poesie. Natürlich mit diesem Thema wie Selbstmord ist natürlich keine Poesie, aber ich bin Malerin und keine Philosophie. Ne? Ja. Und da kommt erstmal nach ein Buch, die in Paris war zensuriert. Und ich hatte das Glück, vor der Zensur den Buch in meiner Hand zu haben und auch zu kaufen zu dürfen. Und das ist viele Wege, sich Selbstmord zu machen. Natürlich, es ist total unpolitisch, terribel. Das ist so ein schrecklicher Weg. Und deswegen auch der Staat hat das Buch verboten. Aber immerhin wollte ich das danach, ich habe mich inspiriert von dieses Buch und mehrere Wege da gemalt. Aber dann, es hat mich nicht ganz gereicht. Ich wollte mehr thematisiert diese Thema und dann bin ich gesprungen bei Hommage. Und ich habe bemerkt, dass so viele tolle Künstlerinnen und Künstler haben sich das Leben genommen. Unglaublich. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, es muss weiter, dieses kleine Zyklus für weiter mit Hommagen. Und da kamen diese 129 Stück Pieces. Und ich könnte noch weitermalen, aber dann habe ich gedacht, ich mache das fertig im 2013 und habe ich zwischendurch ein Büro des Suizid geöffnet, aber das war am Anfang des Corona und da war nicht so günstig, da mehr über eine Diskussionsplattform und zwischendurch danach kommt dann ein neuer Bild, Malereizyklus, die heißt Le Bateau des Poètes und da sind Schiff am Meer oder so oder im Wasser, wo Personage da gemalt sind oder kollagiert und sind tatsächlich auch wieder neue oder andere Selbstmordpoet, Schriftstellerin, Schriftsteller, die stehen in diesem Schiff, diese Bateau.
Und viele sind
konkret? Also es hat sie gegeben oder es hat Geschichten über sie gegeben?
Ja, es ist wieder Hommage, aber nicht immer bei Selbstmord. Zum Beispiel sein Bild mit Rosa Luxemburg und Pasolini zusammen in diesem Schiff. Ja. Und die haben beide eine sehr schreckliche Tod erlebt. Und die sind, ich habe den wieder in dieses Schiff angeladen, um den Sternen im Himmel und am Meer zu sein. Das hat auch eine doppelte Geschichte. Es kommt auch in diese Flüchtlingsgeschichte. Wir haben auch mit Europa sehr viel zu nachzudenken, wie man das weitergehen. Und ich würde mich plädiert auf jeden Fall für offenen, die Möglichkeit von anderen Menschen zu uns zu kommen zu dürfen und so weiter und so fort. Also das natürlich, Malerei ist keine Politik, aber ich finde, Bilder sollten ein Inhaltliches haben, tragen etwas, wo man kann auch träumen, denken und nicht nur einfach eine schöne harmonische oder disharmonische Flächen von Farben gefühlt.
Ich habe gelesen, dich hat bei dieser Arbeit oder der Beschäftigung mit dem Thema Selbstmord auch sehr der Moment, also die Schwelle zwischen Leben und Tod interessiert, dieser Übergang. Hast du über diesen Moment etwas herausgefunden mit der Beschäftigung, was dir vorher so nicht klar war?
Es ist keine biografische Sache, überhaupt nicht, sondern sehr viel zu tun über Beobachtung unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, ohne schwarz alles schwarz zu malen, aber wir sind in solchem Moment. Unsere Entscheidungen für die nächsten 10 Jahre sind höchst wichtig. Bei dem Klima, bei den Menschen, bei den Flüchtlingen, bei dies und das. Und wir müssen zusammenhalten und da auch deswegen auch Europa ist ein wichtiges Thema für mich auch. Und dieses Tod, Leben und Tod, wie können diese große Schiff, wo wir alle da sind, da drin sind, auch zusammen bestens entscheiden können zu erlauben und nicht so einfach uns durch den Wind von irgendwelche Politikerentscheidung oder Angst oder so. Aber wer bin ich? Ich bin nur Malerin. Aber die Gesellschaft prägt mich sehr und ich übersetze da. Es ist genau wie die Zyklus von der Lapin-Universum. Die Lapin-Universum war eine Epoche, wenn ich in Berlin gelandet, ich könnte damals kein Deutsch sprechen und ich habe das Glück, auch viele sehr wichtiges deutsche Maler, meistens war Männer, am Anfang getroffen zu dürfen, auch wie Neo Rauch oder Daniel Richter und oder Mese und so. Und ich war immer die kleine Französin und so. Ich hatte keine Gefahr für diese große Maler und so. Und ich habe gedacht, ja, ich habe auch ein Pencil. Natürlich nicht wie alle diese Mehl, aber ich habe gedacht, baue ich eine Figur, die heißt Lapin Univers. Und Lapin, es ist französisch-argotische den Penis. Und ich habe eine Reihe von dieses Hasen gemalt, die haben mich auch irgendwie in Berlin auch ernst und wahrgenommen, meine Position durch diese Hasen und so. Aha, ja, die Favre, sie malt diese komische Hasen.
Als alter Ego oder eine Hasenfrau sozusagen.
Ja, oder mein Pencil auch. Ich könnte auch da was erreichen. Ja, weil ich habe am Anfang unseres Gesprächs gesprochen über Ego. Tatsächlich habe ich auch einen, der sollte auch irgendwie auch
sonst wüsstest du es nicht.
Wie eine Hasin in den Feld. Und das hatte ich durch das auch das Glück, auch in einer Galerie und dann bei Barbara Thum zu ländern. Und
deine Galeristin, ja?
Meine Galeristin. Und da haben wir jetzt seit circa mehr als 10 Jahre eine sehr interessante Zusammenarbeit gemacht und weitermachen werden wird. Und das ist dann verrückt, weil ich habe auch in Zürich eine Spitzengalerie, die ich schätze sehr, der Peter Kichmann, und da auch in Paris und immerhin da bin ich ein bisschen Europa mit diesem Lapin-Universum auch, aber nicht nur bedeckt. Ja.
Viele dieser Bilder oder deiner Bilder, hast du einmal gesagt, sind nicht unbedingt was fürs Wohnzimmer. Wo, wenn man es jetzt umdreht, würden sie denn besser hängen?
Ich weiß es nicht. Das ist natürlich, es war so ein Sprichwort, weil meine Arbeit ist meistens dunkel. Also es ist nicht fröhlich am ersten Blick. Ich habe das auch grundsätzlich klugerweise entschieden, weil damals war für mich mehr problematisch als jetzt, zum Glück, dass die Zeit hat sich sehr, sehr schön entwickelt, als Malerin, als Frau. Ich wollte nicht so in eine Schublade reingesteckt. Ja, ja, Frau, fraulich.
Ja, fröhlich und eher.
Fröhlich und so weiter und passt super harmonische. Dann habe ich eine Reihe von Kakerlake, Autoscooter-Garage, die Selbstmord war auch gerade auch in diesem Moment. Also es war eigentlich nicht ein Muss, das kommt für sich selbst. Und ich habe mich immer gedacht, ich bin ein Mensch erstmal. Meine Malerei ist einfach erstmal von einem Mensch gemalt. Und diese Gender-Problematik, die tatsächlich sehr problematisch ist, aber hat für mich keinen Grund. Voilà, das war so zu schnell zu antworten. Aber natürlich durch die Tätigkeit in der Uni, ich habe sehr viel zu tun mit Malerinnen, also Studentinnen meistens, die sind eigentlich viel mehr zugenommen als junge Männer in der Uni. Das ist fast überall so. Sie sind natürlich mehr erfolgreich junge und danach am Ende wechseln sie sich. Ja? Meistens sind die Junge am erster Linie und die für die Malerinnen ein bisschen manchmal mehr kompliziert. Obwohl jetzt zum Glück geht's besser, weil es ist mehr Galeristerinnen, mehr Frauen auch in eine entscheidende Position als vielleicht 15 Jahre her. Und das ist ein Glück für uns.
Habe ich das richtig verstanden? Es bewerben sich oder du hast mehr Studentinnen, aber leichter haben es traditionell die männlichen Studenten. Aber das ändert sich gerade dadurch, dass es mehr Frauen an den Schaltstellen sozusagen
gibt. Ja. Also es war immer mehr Studentinnen.
Ach, es war immer so.
Mhm. Immer so. Man rechnet 3/4 Studentinnen, 1/4 Junge. Ein bisschen mehr Junge, aber nicht ganz. Und ich sehe, dass der UDK seit mehr als 15, ich weiß nicht, wie lange Jahre bin ich da drin.
2006 hast du angefangen.
Ja. Das ist schon ein paar Jahre. Das habe ich sehr, sehr gut beobachtet. Wir sollten sogar auch umgekehrt, also eine Junge, der sich bewerbt in der Uni als Lehramt zu werden, zum Beispiel, hat er viel, viel mehr Chance, ohne sehr Gabe zu haben, integriert in der Uni zu sein.
Ach, wie viele in deiner Klasse, deiner Studierenden wollen Lehramt studieren?
Es ist so ein Drittel, die sind im Lehramt und die andere nicht. Oder ein halb Drittel, das depends. Also es ist so, aber ich habe bemerkt, ein paar wollen wirklich Lehramt werden, aber ein paar tatsächlich nicht. Sie sind ganz schlau, Lehramt zu studieren, weil es ist eine tatsächlich Schwerstudium. Sie haben kaum Zeit. Sie haben ein Doppelfach. Aber durch dieses Doppelfach, sie sind viel mehr bereit an die Welt, beziehungsweise nicht nur die Lehramtwelt, sondern auch die Kunstwelt. Weil man soll hyper organisiert sein. Also stehen mit einer Flasche Wein und träumen über die Sterne geht's leider nicht mehr heute. Obwohl diese Faktorträume extrem wichtig ist. Und die Lehramt, ich schätze sehr. Also wenn die da auch gute Künstler daneben sind. Ich versuche alles da, die Gute zu mir zu bekommen, also in meine Klasse, und dann geht's weiter. Und nach ein paar Jahren, wenn die Bachelor oder Master, sie dürfen bei mir noch eine Jahre bleiben als Freikünstler. Die machen ein paar sehr erfolgreich Karriere danach.
Ja. Naja. Bist du eine strenge Lehrerin? Was würdest du sagen?
Haha, natürlich. Nee, also bestimmt, ich bin ein bisschen anstrengend, aber ich hoffe, das ist für die gute Zweck. Ich finde, alles lieb geht's nicht, aber was ich versuche immer, es ist ein Dialog. Es gibt Probleme, dann wir setzen zusammen und wir öffnen Türen. Aber ich habe trotzdem meine Ecke, natürlich bin ich perfekt.
Was erwartest du vor allem von deinen Schülerinnen und Schülern?
Ich habe neulich geantwortet, eine ähnliche Frage. Also selbstbewusst, die Entscheidung, also nicht von den anderen so viel geführt oder Entscheidung zu treffen, sondern seine eigene sein. Frei zu seine eigene und Glauben an sich, also Selbstvertrauen und selbstbewusst. Natürlich immer offenen mit Dialogen mit den anderen und immer offenen für, ich meine, so eine Debatte. Aber trotzdem selbst zu sein. Und das ist halt verdammt kompliziert heute, weil man hat zu viele Quellen. Wenn jung zu sein heute, es ist ganz schwer, sich selbst zu bilden und zu sagen, was kann ich tun mit so vielen Informationen?
Die Prioritäten zu setzen, ja.
Ja, genau.
Erinnern Sie dich an dich selber? Oder ist das eine Generation, die ganz anders ist, als es deine war?
Ja, das ist auch wieder schwer zu antworten, aber gute Frage. Natürlich, sie sind total anderes. Es gibt sogar auch manchmal, die Arme fallen am Boden, meine Arme fallen am Boden, weil so manchmal, sie haben meine Güte, was so manchmal, sie sind hyper von Elternhaus geschätzt, behüten, wegen dieses ganze ängstliche Welt, wo wir, also die war immer komplex, diese Welt. Aber durch die sozialen Medien, das natürlich ist alles so wie, nimmst alles zu, und das ist nicht wahr. Und andere Seite, ich meine, Risiko nehmen, das ist dann Wichtigste, aber natürlich nicht blöde Risiko nehmen, aber ich meine nur einfach in sein Bild. Das erwarte ich von denen. Und manchmal, es gibt ein bisschen sicheres Flächen. Also man bleibt sicher. Und ich bin sehr happy, sehr glücklich, weil oft mit Zeit, langsam, Schritt bei Schritt, die Studierenden nehmen die Risiko in dem Bild. Und es gibt so schöne Erfahrungen danach. Und das bin ich, also ich habe das Gefühl, ja, mein Job ist gemacht.
Was erwarten Sie denn wohl von dir?
Ach, ich hoffe viel mehr, als ich geben kann.
Ja, ist da nicht ein Vakuum?
Ich habe das Gefühl, manchmal, ich bin eine Enzyklopädie in zwei Beinen, weil ich sehe immer, ja, guck diese Arbeit da, guck das, guck das und das. Und dann sie gucken das im Internet ganz schnell via Safari und plapp mit dem Handy und so. Und ich sage, ja, und bitte sag mich Bescheid, was du denkst und so weiter. Aber selten bekomme ich ein Feedback. Voilà. Also da würde ich gern, dass sie ein bisschen, oder soll ich besser machen, offenen Bücher, die für euch bin manchmal.
Ja. Ab dem 14.01. kann man die Arbeiten deiner Studierenden in einer Ausstellung bei Griesebach sehen. Sie sind sogar verkäuflich. Was ist das Thema dieser Ausstellung und was werden wir da sehen?
Also, wir haben gedacht, ich lasse dann mehr meine Studierenden darüber, weil sie haben sich die entschieden.
Ist es deine Idee denn gewesen?
Zirkus ist meine Idee, sowieso, also es ist eine Art von Zirkus da, wenn alle haben frei, also nicht, wir haben über die Arbeit, und ich habe selbst ein bisschen mit denen gewählt, die Arbeit, die werden ausgestellt. Aber die Idee von unserer Klasse ist dieser bekannte Zirkus, und das haben die Studierenden das in den Flyer getragen. Also ist nicht eine ganze Titel, aber man spürt dieses Zelt, die Farbe und so. Und das ist eine Art von Hommage an unsere Klasse, weil wir sind die einzige in der Uni, die wir so arbeiten. Also mit diesem Zirkus. Und der Zirkus ist so, dass ein von den Studierenden zeigt seine Arbeit oder ihre Arbeit vor, und die Studierende, der Künstler oder die Künstlerin darf keine Pips, darf nichts sagen. Aber wir, die ganze Klasse, wir kritisiert oder thematisiert die Arbeit.
Wow, okay.
Eine Stunde circa lang. Und für die Studierenden kann dann ein bisschen heiß sein.
Ja.
Und sogar auch manchmal sehr interessant, weil so. Und dann nach ein paar, an einer Stunde, kommt die Künstlerin und Künstler in den Zirkus und kann beantworten die Fragen oder die Bemerkung und seine Arbeit oder ihre Arbeit erzählt. Und das ist das genauso zu thematisieren, eine andere, an fremde Arbeit zu thematisieren, bisschen sehen, der Schule des Sehen, weil das fehlt, finde ich, wir sehen nichts mehr so viel. Wir haben zu viele Bilder. Und nicht, das ist dann zu viel, es ist okay, wer bin ich, das zu beurteilen. Aber denn Sehen, der echte Sehen, der analysiert den Sehen, ein Bild, ein Gemälde oder eine Fotografie oder ein Film, das ist etwas, die fehlt. Also man natürlich, es gibt Professorinnen, Professoren in der Uni, die Kunstgeschichte und so lehren, aber das ist anderes als alltags als Künstler und Künstlerin da leben. Also voilà, und das ist auch ungefähr. Und da kommt also die ganze Sache von den Studierenden. Ich war nur Hintergrund von diese ganze, nur habe ich auch mit denen ein bisschen gesprochen, welche Arbeit sollte ausgestellt und so.
Ja, und sind das vor allem Malereien oder sind es auch
Nicht
Skulpturen?
nur, ja, Skulptur, Keramik, Performance. Meine Klasse ist Schwerpunkt Malerei tatsächlich, aber nicht nur. Andere Studierende sind zu mir oder seit schon am Anfang an zu uns gekommen und da geblieben oder so, und die Entwicklung mit anderem Medium als Malerei. Und das geht geht auch. Also ich meine, natürlich, ich schicke den sofort, sobald es geht, auch in eine andere Klasse, wo tatsächlich der Fall manchmal mit reiner Skulptur, weil ich bin keine Bildhauerin in der ersten Linie. Aber immerhin, also es gibt einen sehr guten, interessanten Austausch mit Studierenden, die nicht nur malen bei mir. Ja. Wenn sie noch glücklich bei mir sind, die dürfen bleiben. Also es ist, voilà.
Du selber wirst, glaube ich, auch dieses Jahr noch eine Einzelausstellung haben, oder? Wo und wann wird die sein? Wovon handelt sie?
Normalerweise bei Barbara Thum im Herbst dieses Jahres. Da bin ich langsam auf den Sprung, um ein paar Risiko zu nehmen.
Ja.
Voilà, und die neuen Bilder zur Geburt zu geben. Ich würde noch nicht da sehr, noch nicht erzählt. Aber das Rendezvous-Termin ist im Herbst, wo ihr seid herzlich eingeladen.
Okay. Wenn du, Valerie, das ist eine Frage, die stellen wir ja häufig hier, wenn du jedes Kunstwerk auf der Welt besitzen dürftest, welches würdest du dir aussuchen?
Ich würde jetzt gerade, ich denke an John Cage. Okay. Und es wäre so ein Stück von Still. Oder von Ligeti ein Stück mit Schmetterling in eine leere Räume. Und ein fliegendes Schmetterling.
Ja, und wo würdest du das installieren?
Bei euch. Das wäre ein sehr interessanter Austausch für die Zukunft. Nee, das Stück von Ligeti. Ich würde dann eher Ligeti wählen. Und das ist ein Stück, die dauert so lange, wie der Schmetterling durch das Fenster rausgeht. Weil das Raum ist mit einem Fenster geöffnet. Und der Schmetterling geht raus, hoffentlich irgendwann. Ja. Voilà.
Zweite und letzte Frage. Welches, Valerie, ist dein Lieblingsmuseum? Und warum natürlich?
Mein Schwein, ich habe so viele Lieblingsmuseen.
Klar.
Oi. Jetzt.
Es ist dein Lieblingsmuseum nur für jetzt gerade.
Nur für
jetzt? Du kannst
jetzt
morgen ein anderes sagen.
Ja, also jetzt, ich sehe, ich bin, deswegen, wir können nicht Freitag gesprochen. Denn Kunstmuseum Appenzell, da eigentlich ist ein Privatmuseum von einem Sammler-Mäzen. Es ist eine sehr hübsche, kleine Neubau, wo 9 bis 10 Räume mit Tagesüberlicht. Und das hat mich extrem gut gefallen. Und weil ich im April dort ausgestellt werden wird, über eine thematisierte Ausstellung, die heißt die Titan.
Und was sieht man da?
Sieht man jetzt eine Gruppenausstellung über Malerei. Ich kann euch den Link geben. Aber das Museum ist sehr, sehr, sehr spannend. Sonst ein von meinen Lieblingsstücken, es ist die Reihe von Zeichnungen von Joseph Beuys, die über Ulysses gemalt hat oder gesponnen, die Sammlung in der Hamburger Bahnhof. Okay. Das ist fantastisch. So.
Okay.
Oder die Botticelli auch Zeichnungenreihe. Ein paar sind eher in Besitz von Berliner, ein Kupferkabinett über Dante und Inferno und die Trilogie von Purgatoire, Inferno und Paradies.
Hast du dazu, apropos, schon Florentine Holzinger gesehen?
Noch nicht. Nein, ich bin nächste Woche da. Ich bin Freitag wieder da. Da werde ich auf jeden Fall. Ja.
Da wünsche ich dir viel Spaß.
Ja.
Liebe Valerie, dann ich danke dir. Ich wünsche dir ganz und euch, deinen Studierenden und dir ganz viel Erfolg bei eurer Ausstellung, dir im Herbst und danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Das war Folge 39 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Valerie Favre, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Bei grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.